Deutschlandfunk. Lebenszeit.
Am Freitagmorgen die Sendung Lebenszeit mit Michael Röhl am Mikrofon.
Das Altern abschaffen. Sie meinen, dass alle jugendlich bleiben. Bei gleicher Geburtenrate, wie soll die Welt damit fertig werden? Halte ich für undenkbar. Auch ethisch undenkbar.
Keiner will ja unbedingt alt werden, oder? Oder alt in Ehren, sag ich mal. Und noch bei Verstand.
Das Zellwachstum ein bisschen aufhalten ist bestimmt nicht verkehrt.
Aber häufig ist es halt so, ne, dass Leute, die älter sind, dann auch Gebrechen haben.
Das wäre doch schon ein sehr starker Eingriff, den wir ja gar nicht kontrollieren können. Das wird ziemlich voll auf unserem Planeten dann, wenn wir das könnten.
Ohne Beschwerden. Das ja, aber jetzt Altern abschaffen nicht, ne?
Gehört zum Leben dazu, das Altern. Man hat eine Phase, wo man jung ist und das Altern kann auch schön sein.
Ab Zeitpunkt X muss jeder auch für sich entscheiden, was er dafür oder dagegen tut, um das künstlich zu verlängern.
Ich möchte gerne altern. Ja, ich finde das schön. Jugend, Altern, alles gehört dazu.
Aber häufig ist es halt so, ne, dass Leute, die älter sind, dann auch Gebrechen haben.
Ja, der Traum von der ewigen Jugend, die biologische Alternsforschung und ihre Vision. Unser Thema heute Morgen in der Lebenszeit. Für Ingmar jung zu sein, wer hat diesen Traum nicht schon einmal geträumt? Aus Expertensicht einer der Grundsehnsüchte des Menschen und einer der ältesten Menschheitsträume, egal in welcher Zeit, Epoche oder Kultur. Ein Traum, der bis heute nicht in Erfüllung gegangen ist, und so versuchen viele von uns, ihr Bedürfnis nach Jugendlichkeit mit Kosmetikpräparaten, mit Botox-Behandlungen oder mit den Mitteln der Schönheitschirurgie auszuleben. Alt werden, ohne alt auszusehen, heißt das gesellschaftliche Gebot heute. Doch gleichzeitig versuchen Alternsforscher weltweit zu verstehen, warum wir Menschen überhaupt altern, wie die biologischen Mechanismen des Alterns funktionieren und ob es Möglichkeiten gibt, diese Alterungsprozesse, wenn nicht zu stoppen, dann doch möglicherweise zu verlangsamen. Der Traum von der ewigen Jugend, wie groß ist er aus Ihrer Sicht? Wie versuchen Sie ihn möglicherweise auszuleben? Und wie tief sitzt aus Ihrer Sicht der Wunsch, immer älter zu werden und dies möglichst gesund? Diskutieren Sie mit, rufen Sie an. Die kostenfreie Telefonnummer, unter der Sie uns erreichen können, lautet 00800 44 64 4464, noch einmal 00800 44 64 4464, oder Sie schreiben uns an lebenszeit@dradio.de, am besten auch mit Ihrer Telefonnummer, dann haben wir auch eine Chance, Sie zurückzurufen. Meine Gäste heute Morgen: Mone Spindler ist bei uns, sie ist Soziologin und Projektbeteiligte am Diskurs Biogerontologie, der sich mit den ethischen Folgen einer möglichen Verlangsamung des Alterns befasst. Sie haben sich auch in Ihrer Doktorarbeit mit dem Thema befasst. Herzlich willkommen, Frau Spindler.
Danke.
Dr. Björn Schumacher ist bei uns, Biogerontologe an der Universität Köln, Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für Alternsforschung. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Und Professor Dr. Bernd Kleine-Gunk, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Prävention und Anti-Aging-Medizin. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Herr Kleine-Gunk, Sie haben auch ein Buch geschrieben, das sich mit diesem Thema heute Morgen befasst. Auf der Suche nach der Unsterblichkeit, heißt es dort. Und wenn man ins Vorwort reinschaut, dann sieht man gleich, dass dieser Wunsch, nämlich den Alterungsprozess aufzuhalten, dass er einer der ältesten der Menschheit überhaupt ist und dass die Medizin auch zu allen Zeiten und Kulturen, wie es hier heißt, immer versucht hat, diesen Traum auch Wirklichkeit werden zu lassen. Wie alt ist dieser Traum aus Ihrer Sicht?
Wahrscheinlich so alt, wie Menschen Kultur haben, das heißt auch sich schriftlich äußern und uns etwas hinterlassen. Vorher können wir relativ wenig Aussagen treffen, aber wir wissen, dass das älteste literarische Epos der Menschheitsgeschichte ist das Gilgamesch-Epos. 2000, 2500 vor Christus, Babylon, da geht es eigentlich schon ums Thema Altern. Die ältesten medizinischen Schriften, die wir haben, sind aus Ägypten, Papyrus Ebers. Da gibt es schon Hinweise, wie mache ich aus einem alten Mann einen jungen Mann. Also das Thema ist eigentlich so alt wie die Menschheitsgeschichte. Und wie Sie schon sagten, alle Menschen aller Kulturen haben mit den jeweils ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln versucht, den Alterungsprozess zu beeinflussen.
Wenn wir uns jetzt mal so eine Epoche rausgreifen, zum Beispiel die Antike, wie haben Menschen denn damals versucht, sich jung zu erhalten, also diesen Traum ewiger Jugend auch zu leben?
Das ist schon gar nicht so unterschiedlich von dem, was wir heute machen. Das heißt, am Anfang steht eigentlich Lebensstil. Hippokrates gilt so als der Urvater eigentlich aller Ärzte. Und der hat den Begriff der Diätetik geprägt. Das ist mehr als sich jetzt nur richtig zu ernähren, sondern Diätetik ist eigentlich ein Lebensstil. Und auch die haben schon gesehen, Ernährung ist wichtig, Bewegung ist wichtig. Ausgleich von psychischen Belastungen und dann wieder auch sich entspannen ist wichtig. Also das sind eigentlich so die Grundlagen. Natürlich gab es auch immer die Suche, ich sag jetzt mal, nach der Anti-Aging-Wunderpille, die bis heute nicht geklappt hat. Aber dieses Konzept, dass Altern ein beeinflussbarer Prozess ist, dass wir selber durch das, was wir tun oder auch lassen, Einfluss nehmen können auf die Art und Weise, wie wir altern. Das hat sich schon relativ früh herauskristallisiert und das ist auch sicherlich heute noch richtig.
Also all das, was wir heute lesen, zum Beispiel letzt eine Veröffentlichung, dass man über Ernährung, über eine ganz bestimmte Diät nun in der Lage ist, sein Altern deutlich nach hinten zu verschieben, all das ist im Prinzip nicht neu, sondern lässt sich mehrere tausend Jahre zurückverfolgen.
Genau so ist es.
Wie sieht's heute aus? Wie wird heute aus Ihrer Sicht dieser Traum von der vielleicht ewigen Jugend, wie wird er heute ausgelebt?
Da gibt's natürlich zwei Dinge. Also der Begriff Anti-Aging ist relativ vielschichtig. Also für viele ist Anti-Aging im Wesentlichen eher Kosmetik, gut aussehen, die sichtbaren Zeichen des Alterungsprozesses möglichst zu kaschieren. Das ist nicht unbedingt unser Ansatz. Das ist sicherlich auch Teil des Gesamtpaketes, aber im Wesentlichen geht es natürlich bei Anti-Aging darum, altersassoziierte Erkrankungen zu vermeiden. Und das ist heute sicherlich noch wichtiger als früher, weil die Menschen werden immer älter. Das hat wenig mit Anti-Aging-Medizin zu tun. Das hat viel mit besserer Hygiene, besseren Lebensbedingungen, besserer Ernährung zu tun. Aber wir sehen seit Mitte des 19. Jahrhunderts, dass die durchschnittliche Lebenserwartung jedes Jahrzehnt um 3 Jahre steigt. Das sind immerhin, wenn wir den heutigen Tag überleben, schon wieder 6 Stunden mehr Lebenszeit. Und dieser Prozess ist ungebrochen. Das heißt, Menschen werden immer älter, aber wir wissen, dass sich im Alter auch sehr viel Erkrankungen einstellen. Und insofern ist es wichtig, sozusagen, weil Menschen älter werden, nicht damit Menschen älter werden, auch Anti-Aging-Medizin zu betreiben, damit dieser Prozess des Alterns tatsächlich auch ein Prozess ist, den wir jung, vital und sowohl physisch als auch psychisch einigermaßen aktiv miterleben.
Wir haben es ja eben auch gehört, auch in der Umfrage, da ging es sehr schnell um das Thema Altern und Gebrechen und auch natürlich die ganz große Angst davor. Frau Spindler, aus Ihrer Sicht, wie wird der Traum von der ewigen Jugend ausgelebt? Sie haben sich auch in Ihrer Doktorarbeit ja auch mit dem Thema Anti-Aging befasst.
Mit dem Traum von der ewigen Jugend, finde ich, muss man insofern ein bisschen vorsichtig sein, als das bei den Möglichkeiten, die man jetzt hat in der Anti-Aging-Medizin oder auch was die biologischen Altersforscher jetzt derzeit versuchen. Bei ewiger Jugend, da denkt man irgendwie an Unsterblichkeit oder vielleicht das Altern wirklich abschaffen. Ich glaube, zunächst ist es nochmal ganz wichtig, wie Sie auch sagen, festzuhalten, es geht eigentlich um eine Verlängerung der gesunden Lebenserwartung. Also und das ist jetzt auch meine Erfahrung. Wir haben in Tübingen in dem Diskursprojekt, in dem ich arbeite, geht es darum, eine Diskussion anzuregen über ethische Fragen bezüglich der biologischen Altersforschung, die in Aussicht stellt, dass es bald vielleicht Medikamente geben könnte, mit der man nochmal substanzieller und auch fundierter die gesunde Lebenserwartung des Menschen verlängern könnte. Im Rahmen von dem Projekt haben wir einen Kurs entwickelt und mit vielen Leuten darüber diskutiert, was sie von dieser Perspektive halten oder was sie auch von dem, wie sie auf ihr eigenes Altern blicken. Ich muss sagen, dass in den Kursen niemand wirklich ewig jung sein wollte. Im Gegenteil wollten die meisten Leute ein bisschen länger gesund leben. Insofern bin ich ein bisschen skeptisch, ob wirklich alle irgendwie unendlich jung sein wollen. Aber es geht auf jeden Fall um die Verlängerung der gesunden Lebenserwartung.
Woher kommt denn, Herr Schumacher, als Biologe zunächst mal auch gefragt, woher kommt denn diese Sehnsucht, nicht altern zu müssen? Sie beschäftigen sich natürlich aus naturwissenschaftlicher Sicht mit diesem Thema. Aber haben Sie eine Erklärung dafür, warum wir gerade auch in diese Richtung auch suchen und forschen?
Ja, ich denke, wie auch eingangs erwähnt, dass es diesen Traum ja schon so lange gibt, wie Menschen sich ihrer selbst bewusst sind. Und der Jahrtausende alte Traum eigentlich schon existiert. Was, denke ich, damit zusammenhängt, dass Altern ja mit Krankheit stark assoziiert ist. Das heißt, dass jeder sich eigentlich bewusst ist, wenn er ein hohes Alter erreicht, dann wird er auch sehr schwere Erkrankungen erleiden. So ist es ja zum Beispiel, die Hälfte aller über 80-Jährigen wird Alzheimer bekommen. Und das ist natürlich etwas, was einen jeden selbst betrifft und weshalb es natürlich auch so wichtig ist, das gesunde Altern zu leben. Und Altern hat ja auch etwas sehr Positives. Es gibt ja Lebenserfahrung, es gibt sehr viele schöne Dinge über das Altern und was die Menschen auch sicher erhalten wollen.
Das ist ja auch eben in der Umfrage deutlich geworden, dass so jede Lebenszeit, jeder Lebensabschnitt auch seine eigenen Vorteile auch hat. Und das ist durchaus auch, das haben wir ja gehört in der Umfrage, es Menschen gab, die gesagt haben, also ich möchte auch gerne bewusst alt werden. Aber hängt es nun, sagen wir mal, die Sorge vor dem Altern, ist es nur ein Alternsbild, was uns prägt, was immer wieder mit Gebrechen und ähnlichen Dingen zu tun hat? Ich war gestern auf einem 87. Geburtstag, geistig fit, das Geburtstagskind voll da und man hatte eher den Eindruck, so, sie genießt wirklich auch ihr Alter sein. Also haben wir da ein falsches Bild möglicherweise auch?
Also ich denke, dass natürlich dass, der Wille oder der Drang zu leben ist in uns verwurzelt wie in jedem Lebewesen. Also alles Leben ist darauf programmiert zu überleben. Und deswegen ist das natürlich etwas, was so tief in uns drin steckt und nicht nur in uns Menschen, sondern auch in allen anderen Lebewesen, die es gibt. Und deshalb ist es, glaube ich, etwas sehr, sehr Instinktives fast.
Heißt das, dass die Natur das Altern in dem Sinne gar nicht wirklich vorsieht, auch vielleicht das Sterben und den Tod gar nicht vorsieht?
Im Prinzip ist das so. Die Ursache, warum wir überhaupt altern, ist darin begründet, dass wir natürlich das Produkt oder besser gesagt das Zwischenprodukt der Evolutionsgeschichte sind. Und da ist es von ausschlaggebend, dass die Gene, die uns ausmachen, die uns programmieren sozusagen, immer weiter sich fortsetzen müssen, immer weiter einen Selektionsprozess durchmachen. Und es ist ja so, dass zwar unser Körper altert, aber es gibt eine wichtige Ausnahme. Unsere Keimbahn altert nicht. Mit jeder Befruchtung einer Eizelle wird wieder die biologische Uhr auf Null gestellt. Das heißt, es ist nicht so, dass alles Leben altert, sondern es altert der Körper, aber unsere Gene setzen sich fort durch die Reproduktion. Und deswegen altern unsere Gene im Prinzip nicht. Sie setzen sich fort. Unsere Körper sind ja nur dazu da, um die Gene in die nächste Generation zu bringen. Und deswegen gibt es einen riesigen Unterschied.
Das war jetzt eine sehr biologische Sicht seines menschlichen Lebens, sage ich jetzt mal. Henning Koch ist in der Leitung, unser erster Hörer heute Morgen. Herr Koch, guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Ich lese, Sie rufen aus Heidelberg an.
Ja.
Sehen Sie das auch so, dass unser Leben dazu da ist, die Gene weiterzugeben? Oder würden Sie dem Ganzen schon noch ein bisschen mehr Tiefe und Breite geben, dem menschlichen Leben?
Ja, evolutionsbiologisch ist unser Leben sicher unter anderem auch dazu da. Aber im Thema der Sendung würde ich den Fokus gern darauf legen, dass wir akzeptieren, dass alles vergänglich ist. Und wenn wir davon sprechen, wir wollen dem Leben Jahre hinzufügen, aber den Jahren auch leben, dann würde ich den Wert doch eher auf das Leben, das wir diesen Jahren, die wir haben, hinzufügen, also da drauf setzen. Ja? Und ich sehe einfach, dass in der Forschung zum Beispiel auch sehr viel Mittel dafür ausgegeben werden, Krankheiten zu verhindern, hinauszuzögern, das Leben auch eventuell zu verlängern, aber sehr wenig stattfindet auf der Ebene, wie können wir die Lebensqualität in den Jahren, die wir haben, wie viele das auch sein mögen, ob es 40 sind, 80 oder 120 spielt, in dem Kontext gar keine Rolle, aber wie können wir die Lebensqualität in dieser Spanne für uns, für die Menschen, die jetzt leben, erhöhen. Und das finde ich sehr wichtig. Auch zum Beispiel im Hinblick auf Demenz. Ja? Es wird sehr viel Geld ausgegeben, um Demenz vielleicht einmal heilen oder verhindern zu können. Aber jetzt bekommt jeder irgendwie 100 Euro, um demenzkranke Angehörige versorgen zu können. Das ist ein Armutszeugnis.
Frau Spindler, glaube ich, möchte als Erste gerne antworten.
Ich finde, dass Sie eine sehr wichtige Frage angesprochen haben. Die Frage von der Lebensqualität. Wir haben uns in unserem Diskursprojekt überlegt, was für Fragen man eigentlich diskutieren muss, wenn man das Problem aus genügend Perspektiven oder den vielen Perspektiven betrachten möchte, die es hat. Und eine ganz wichtige Frage ist, dass wir uns darüber verständigen, was ist eigentlich Lebensqualität im Alter für uns? Das ist gar nicht so selbstverständlich. In der biologischen Altersforschung und auch in der Anti-Aging-Medizin ist es so, dass häufig die Gesundheit, verstanden als die Freiheit von Krankheit und Funktionsfähigkeit, als ganz maßgebliches Kriterium von Lebensqualität im Alter genannt wird. Aus sozialwissenschaftlicher Perspektive wird da traditionell dagegen gehalten, dass natürlich Gesundheit sehr wichtig ist für Lebensqualität im Alter, aber dass es nicht alles ist und dass auch andere Faktoren da sind, die das Leben im Alter besser oder schlechter machen. Und zu der Frage ist einfach eine offene, schwierige Frage, wie wollen wir als Gesellschaft, was ist unsere Vorstellung davon, da was gutes Altern ist?
Herr Kleine-Gunk, vielleicht direkt dazu.
Also zunächst mal das, was der Hörer gesagt hat, ist natürlich absolut richtig. Es geht bei Anti-Aging oder auch bei eben nicht nur darum, Leben zu verlängern, sondern Lebensqualität im Alter zu erhalten. Und es ist sicherlich auch richtig, dass Gesundheit nicht das einzige Kriterium für Lebensqualität ist, aber ich denke schon ein ganz entscheidendes. Das kann nicht sein, dass wir, die WHO geht davon aus, dass jedes zweite Mädchen, was im Jahr 2000 geboren worden ist, 100 Jahre alt wird in der westlichen Welt. Wenn Sie aber sehen, dass eben tatsächlich jeder zweite über 85 einen Morbus Alzheimer bekommt, dass jede dritte Frau über 75 osteoporotisch bedingte Wirbelkörperfrakturen hat, dann ist das, glaube ich, nicht die Art von Altern, die wir wollen, dass wir mit zerbröselnden Knochen und nachlassendem Gehirn in irgendwelchen Pflegeheimen dahin vegetieren auch, sondern wir wollen das, was wir an zusätzlicher Lebenserwartung haben, tatsächlich auch aktiv, vital gestalten, und dazu gehört, denke ich, in erster Linie dazu, dass wir uns auch gesund erhalten.
Nun hat Herr Koch ja noch ein zweites Stichwort angesprochen, Herr Kleine-Gunk. Da ging es um die Frage oder die Tatsache zu akzeptieren, dass das Leben auch vergänglich ist. Ich habe eben schon gesagt, Sie haben sich mit diesem Thema Unsterblichkeit und der Suche danach beschäftigt, auch über alle Zeitepochen auch hinweg. Ist das ganz große Problem von uns Menschen, zu wissen, es ist so, wir sind am Ende vergänglich, aber das nur ganz schwer akzeptieren zu können?
Vielleicht auch eine der Basis von Religionen, dass man dann sagt, weil das menschliche Leben endlich ist, muss ich dann immer noch auf ein ewiges Leben nach dem Tod auch spekulieren. Kommen wir in eine Richtung, die wir vielleicht in dieser Sendung nicht ausdiskutieren können auch. Die Endlichkeit des Lebens zu akzeptieren, da haben auch sicherlich Anti-Aging-Mediziner keine Probleme mit. Trotzdem muss man sagen, es gibt für jede Spezies eine durchschnittliche Lebenserwartung und eine maximale Lebenserwartung. Und die maximale Lebenserwartung für den Menschen liegt wahrscheinlich bei ungefähr 120 Jahren. Es gibt Personen, die das auch schon erreicht haben. Jean Calment ist 122 Jahre alt geworden. Also wenn wir auch jetzt sagen, die durchschnittliche Lebenserwartung ist auf 80 Jahre schon fast gestiegen, dann ist das doppelt so viel wie noch vor 100 Jahren. Aber wir haben nach oben hin bis 120 noch eine ganze Menge Platz. Da ist noch Luft nach oben, und die wollen wir auch ausnutzen.
Sehen Sie das auch so, Herr Schumacher? Nach oben hin noch Luft, aber gleichzeitig schon auch akzeptieren zu müssen und das auch zu lernen, dass wir alle vergänglich sind?
Ja, selbstverständlich. Also Unsterblichkeit, das ist mehr ein philosophisches Konzept. Das ist nicht wirklich, hat nicht sehr viel mit der Realität zu tun. Aber ich glaube, es wird ganz klar, dass für unsere Gesellschaft und wie auch für jeden Einzelnen persönlich, wenn er altert, es absolut essentiell ist, dass wir altersbedingte Erkrankungen verhindern können, dass Alter nicht mehr der eine Krankenhausaufenthalt nach der anderen ist, nicht das eine Gebrechen nach dem anderen, sondern dass wir wirklich zu einem gesunden Altern kommen. Und das können wir durchaus erreichen, wenn wir die Grundlagen des Alterns besser verstehen, wenn wir die Grundlagen dieser ganz verschiedenen altersbedingten Erkrankungen besser verstehen und dann eben auch präventive Maßnahmen finden können.
Da werden wir nach den Nachrichten mehr zu erfahren, warum wir altern, was Sie auch als Wissenschaftler über das Altern bereits wissen und wo vielleicht auch, wir haben ja gerade gesprochen, 120 wäre möglich, also wo Sie Wege sehen, Chancen sehen, dass tatsächlich die Lebenserwartung bei uns Menschen deutlich steigt. Henning Koch, erstmal herzlichen Dank, dass Sie angerufen haben und hier noch einmal unsere kostenfreie Telefonnummer, falls Sie mitdiskutieren wollen. 00800 44644464 lautet die kostenfreie Nummer. 00800 44644464 und unsere E-Mail-Anschrift lebenszeit@dradio.de. Der Traum von der ewigen Jugend, unser Thema heute in der Lebenszeit, die biologische Alternsforschung und ihre Visionen, darüber werden wir nachher mehr hören. Und wir melden uns zurück mit der Lebenszeit nach den Nachrichten. Und wir melden uns zurück mit der Sendung Lebenszeit am Freitagvormittag im Deutschlandfunk. Der Traum von der ewigen Jugend, unser Thema heute Morgen. Und wir wollen darüber reden, warum wir Menschen überhaupt altern, was wir heute über das Altern wissen und ob es vielleicht Möglichkeiten gibt, diese Alterungsprozesse, wenn nicht zu stoppen, dann doch zu verlangsamen. Welche Visionen also die Alternsforscher heute schon haben. Meine Gäste, falls Sie jetzt erst zugeschaltet haben, Mone Spindler, sie ist Soziologin an der Universität Tübingen, Dr. Björn Schumacher, Bio-Gerontologe an der Universität Köln und Professor Dr. Bernd Kleine-Gunk, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Prävention und Anti-Aging-Medizin. Und hier noch einmal unsere kostenfreie Telefonnummer 00800 44644464 und unsere E-Mail-Anschrift lebenszeit@dradio.de. Herr Kleine-Gunk, nun haben wir vor den Nachrichten darüber gesprochen, ob dieser Traum von der ewigen Jugend, ob das tatsächlich etwas ist. Herr Schumacher hat gesagt, das gehört so in diesen philosophisch, vielleicht auch theologischen Bereich hinein. Sehen Sie das ähnlich aus Ihrer Sicht? Denn es gibt ja durchaus auch Vertreter, die auch andere Visionen haben.
Gut, also meine Gesellschaft interessiert sich nicht so sehr fürs ewige Leben, sondern mehr fürs gesunde Altern. Aber es gibt im breiten Feld der Anti-Aging-Medizin durchaus Leute, die sagen, ja, ewiges Leben ist nicht nur eine Vision, sondern lässt sich vielleicht im 21. Jahrhundert tatsächlich erreichen. Aubrey de Grey ist einer der profiliertesten Vordenker der sogenannten Radical Life Extension. Die sagen, wer die nächsten 30 Jahre überlebt, braucht nicht mehr sterben, weil die Medizin dann so weit ist, dass sie sozusagen Altern zu einer behandelbaren Erkrankung macht. Das heißt, sie therapieren Altern so, wie sie zum Beispiel auch eine AIDS-Infektion inzwischen therapieren. Das heißt, sie müssen sich permanent behandeln lassen, aber sie brauchen nicht mehr dran sterben.
Herr Schumacher, so wie Sie es eben beschrieben haben, klingt das alles sehr optimistisch aus Ihrer Sicht dann, ne? Zu ja. Optimistisch.
Ja, also man muss da natürlich vorsichtig sein und realistisch bleiben. Was die Erwartung an die Medizin angeht. Es wird natürlich neue Therapien geben und wir können natürlich überhaupt nicht vorhersagen, wie der Stand des Wissens in 30, 40, 50 Jahren ist. Die biologische Alternsforschung, so wie wir sie heute betreiben, ist noch sehr, sehr jung. Erst seit etwa 20 Jahren gibt es wirklich die moderne biologische Alternsforschung, als man entdeckt hat, dass es Gene gibt, die Altern regulieren. Das heißt, über Vorhersagen müssen wir, glaube ich, sehr offen sein, wo uns die Reise hinbringt. Aber es ist durchaus möglich, dass es ganz neue Therapieformen gibt, gerade in der regenerativen Medizin, Stichwort Stammzelltherapien, solche Dinge, das ist ein ganz aktives Forschungsfeld, da müssen wir einfach mal abwarten.
Vielleicht versuchen wir uns zunächst nochmal den Grundlagen ein bisschen zu nähern, mit Blick auf uns als Laien, die sich mit dem Thema beschäftigen. Warum altern wir Menschen überhaupt? Ich habe gelesen im Vorfeld der Sendung, ist es vielleicht ein Irrtum, ein Fehler der Natur? Manche sprechen auch von einer Krankheit, Altern als Krankheit. Wie sehen Sie es als Biologe?
Ein Altern ist keine Krankheit. Altern ist einfach das Ergebnis unserer eigenen Evolutionsgeschichte. Der Erhalt unserer Körper ist ist nicht ausschlaggebend für unser evolutionsbiologisches Dasein. Das heißt, unsere Gene sind nicht so selektiert, dass sie uns ewig jung halten, sondern darauf, dass wir sehr funktionstüchtig, dass unser Körper sehr gut funktioniert, bis wir Alter der Fortpflanzung erreichen. Dann übergeben wir unsere Gene sozusagen der nächsten Generation und unser Körper ist nicht mehr, evolutionsbiologisch gesehen, nicht mehr bedeutsam. Das heißt, es ist eigentlich ein passiver Prozess, warum wir altern. Wir sind aber nicht dafür gemacht, ewig zu leben. Und man hat aber entdeckt in den letzten 20 Jahren, dass es auch Mechanismen gibt, die Altern verändern können. Gene, die die Lebensspanne in Tieren verlängern können, auch sehr radikal verlängern können. Das hat den Anfang genommen in Forschung in einem Fadenwurm, der sehr, sehr bedeutsam ist. In der Biologie ist es immer ganz wichtig, dass man einfache Modellsysteme, sogenannte Modellsysteme hat, an denen man biologische Prozesse erforschen kann. Und da hat man wirklich entdeckt, es gibt Gene, die auch Altern steuern können, die Leben verlängern können. Somit ist es natürlich möglich, dass es auch im Menschen Wege geben kann, uns gesund zu altern, die Erhaltung unserer Körperfunktion zu verlängern.
Unsere nächste Hörerin ist in der Leitung und sie ruft aus dem Vogtland an, ist 98 Jahre alt. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Kennen Sie diesen Traum von der ewigen Jugend oder leben Sie ihn schon, denn Sie sind ja immerhin 98 Jahre alt geworden?
Nein, bei mir ist es anders. Ich lebe jede Lebenszeit. Wissen Sie, ich habe immer mein Leben so eingeteilt. Manchmal habe ich gesagt, wie Bücher, die man rausziehen kann. Also jede, die und in jeder Lebenszeit, die ich gerade lebe, mir noch eine Lebensqualität zu geben. Verstehen Sie, wie ich das meine?
Natürlich. Sind Sie denn, wir haben ja eben darüber gesprochen, ein Hörer hat angerufen und hat gesagt, uns Menschen fällt es vielleicht auch schwer oder wir müssen akzeptieren, dass wir auch vergänglich sind. Wie erleben Sie das auch in Ihrem Umfeld?
Ich will mal gar nicht vom Umfeld reden, sondern mehr von mir selbst.
Ja.
Doch, ich könnte etwas sagen. Und wissen Sie, ich habe einen Neffen, der ist Arzt und zwar auch noch Neurologe. Und er hat zu mir gesagt, Großmutter, wir nennen mich alle Großmutter, Großmutter, wenn ich deine Gene hätte, dann wäre ich glücklich. Wenn ich nur die Hälfte deiner Gene hätte, wäre ich glücklich, dann bekäme ich Demenz, nicht? Ist doch diese schlimme Krankheit, die heute so viele Leute haben. Und ich hatte mich gewundert, dass er sich vorher auch mal wieder eine halbe Stunde oder eine Stunde mit mir unterhalten hat. Da hat er wahrscheinlich mal nachgeprüft, wie weit kann ich mich denn mit der Großmutter noch so unterhalten. Wissen Sie, wie ich das meine?
Ja, und wir haben das eben auch hier schon angesprochen, dass natürlich Demenz oder Alzheimer, dass das natürlich eine der ganz, ganz großen Krankheiten auch des Alterns auch sind. Aber 98 Jahre und völlig fit, das ist natürlich eine tolle Erfahrung. Und ich gebe mal das, was Sie auch am Anfang gesagt haben, hier in die Runde hinein, vielleicht Frau Spindler, so jeder Lebensphase auch so ihre Qualität zu geben. Das ist ja auch das, was Herr Koch eben schon gesagt hat. Und wir haben auch andere Hörer, die uns anrufen, die aber vielleicht auch sagen, dass, wenn man sich das gesellschaftlich anschaut, das Alter doch eher so ein Stück diskriminiert wird.
Ah, nein, darf ich da mal was dazu sagen?
Gerne.
Mein Leben?
Ja.
Ich bin seit 6 habe ich Blasenkrebs, kann ich ja ruhig sagen. Und dann seit dieser Zeit habe ich schon 3 Krebsoperationen. Und mein Mann ist kurz vor der Hündin gestorben. Und ich habe eine Riesenfamilie. Ich bin schon 3-mal Urgroßmutter und habe Enkel, Urenkel, ich habe alles. Und da muss ich feststellen, dass sie alle jetzt nach und nach anfangen, wollen alles Mögliche von früher noch wissen. Früher hat man nicht danach gefragt. Ich habe das Gefühl, auch meine Verwandten von meinem Bruder, die wollen alles jetzt noch von der Großmutter wissen, was früher war. Früher hat man wenig danach gefragt. Ich habe das Gefühl, dass die Welt heute, die Jugend, mehr wissen will.
Das, was Sie ja jetzt erzählen, ist auch, dass Sie eine große Lebensfülle auch haben, auch mit 98 Jahren. Und wir wünschen Ihnen alles Gute von dieser Stelle aus. Und ich gebe das mal, Frau Spindler, nochmal an Sie weiter. Also diese Lebensfülle in jedem Lebensalter, das scheint ja ein großes Thema auch unserer Hörer zu sein. Wir haben es gesehen, es ist wichtig, es mit Gesundheit zu verbinden. Das ist auch das, was uns eben Herr Kleine-Gunk auch nochmal gesagt hat. Aber spielt das auch eine Rolle auch in Ihrer Forschung, diese Lebensfülle, diese Lebensqualität?
Also ich glaube, das sind 2 Aspekte, die aus sozial-gerontologischer Sicht ganz wichtig sind. Einmal eben den Menschen in seinen allen Dimensionen, die er hat, nicht nur Körper und Gesundheit oder Gesundheit auch weitergefasst, zu berücksichtigen und auch bei der Gestaltung des Alterns eben darauf Rücksicht zu nehmen. Und was die einzelnen Lebensphasen betrifft, sind wir wieder bei der Frage von der Lebensqualität. Könnte es sein, dass es für verschiedene Lebensphasen verschiedene Kriterien für gutes Leben gibt? Das ist eine offene Frage, müsste man einfach diskutieren, aber sehr wichtig in dem Zusammenhang. Eine Sache, die Sie eben ansprachen, die jetzt bisher noch gar nicht gesagt wurde, ich glaube, es ist vor allem ein sozialpolitisches Thema. Also ich glaube, ja, vielleicht gibt es einen Traum von der ewigen Jugend, der allen Menschen gemeinsam ist. Ich bin da ein bisschen skeptisch. Vielleicht gibt es auch biologisch irgendwelche Motive, warum wir gerne länger leben wollten. Aber ich glaube, vor allem muss man die Diskussion in der aktuellen sozialpolitischen Situation sehen, wo wir den demografischen Wandel haben und eine Diskussion über das Altern, in der jetzt erstmal im Vordergrund steht, dass mehr und mehr Krankheiten mit den mehr und mehr älteren Leuten auf die Gesellschaft zukommen, dass das es gibt drastisch wird vor Augen geführt, was das bedeuten könnte für den Sozialstaat. Ich glaube, dass es da kein Wunder ist, dass die Idee, vielleicht medizinisch oder technisch etwas an der Schraube zu drehen, relativ nahe liegt. Wobei man kritisch fragen muss, diesen Diskurs muss man hinterfragen und schauen, was gibt es auch für andere Möglichkeiten, um das Leben zu verbessern.
Michael Fraude hat uns geschrieben und Herr Kleine-Gunk, vielleicht passt das ganz gut auch zu dem, was gerade Frau Spindler gesagt hat. Die Sendung sollte auch mal thematisieren, warum in unser gesellschaftliches Ideal ist, jung zu sein, anstatt gesund und würdig alt zu werden. Ist dieses Thema Jugendlichkeit, Jugendwahn, wir haben es ja schon mal ganz kurz am Anfang angesprochen, ist das das große gesellschaftliche Ideal? Und wir alle haben vielleicht Probleme auch mit dem eigenen Altern, auch mit dem gesellschaftlichen Altern, wie wir es gerade gehört haben.
Ja, ich sagte ja schon, also für mich ist eigentlich die ewige Jugend nicht das Behandlungsziel, sondern tatsächlich das gesunde Altern. Also insofern würde ich dem Hörer da absolut zustimmen. Trotzdem sehen wir natürlich, wir haben Gott sei Dank bisher das Thema Kosmetik, Ästhetik gar nicht so sehr besprochen. Aber ist natürlich auch ein Teil von Anti-Aging. Das heißt, für viele ist natürlich schon beim Alterungsprozess auch wichtig, nicht nur keine Demenz zu bekommen, nicht nur keine kardiovaskulären Erkrankungen, also Herzinfarkt und so weiter zu bekommen, sondern auch jugendlich auszusehen. Da kann man sicherlich drüber spötteln. Trotzdem muss man sagen, in der Praxis ist es schon für viele auch einer der Gründe, warum sie sich diesem Thema Anti-Aging widmen. Und ich denke, das sollte man auch gar nicht so negativ sehen. Häufig ist sozusagen jünger aussehen auch durchaus hilfreich dabei, jünger zu bleiben und gesünder zu bleiben.
Aber warum gibt es diesen Wunsch? Also warum dieses würdige Altern, was ja gerade Herr Fraude beschrieben hat, bedeutet ja auch, dass man bereit ist, zum Beispiel sein Doppelkinn dann in einem bestimmten Alter auch zu akzeptieren und andere Dinge und dann nicht mit bei irgendwelchen Falten mit irgendwelchen Botox-Spritzen hinterher zu jagen.
Ja, da will ich auch mal ein bisschen biologistisch wieder argumentieren. Schönheit, es gibt inzwischen die sogenannte wissenschaftliche Attraktivitätsforschung, die sich damit auseinandersetzt, was empfinden wir eigentlich als schön? Und die sagen auch, Schönheit ist eigentlich kein primäres Kriterium der Natur. Also Natur interessiert sich für Erhalt und Fortpflanzung der eigenen Art. Und Schönheit ist eigentlich ein biologisches Zeichensystem. Das heißt, wir empfinden alles das als schön, was eine gute Gesundheit, aber auch eine gute Fortpflanzungsfähigkeit ausdrückt. Volle Haare, ja, schöne Haut, faltenfrei, das sind alles Kriterium auch, dass sie a, relativ gesund sind und b, auch noch in einem Alter, in dem sie sich gut fortpflanzen können auch. Und das ist offensichtlich unser Raster, nach dem wir auch Schönheit einordnen. Und insofern ist es sozusagen keine Erfindung der Neuzeit, dass wir Jugendlichkeit mit Attraktivität gleichsetzen, sondern es ist tatsächlich ein tief in uns drin sitzendes biologisches Programm.
Frau Spindler.
Also das sieht natürlich aus sozialwissenschaftlicher Seite ganz anders aus. Ich würde eher sagen, dass wir da eine gesellschaftliche Schönheitsnorm haben, die sagt zum Beispiel, Falten sind nicht schön, keine Falten zu haben ist gut. Und das Vertrackte an dieser Norm ist ein bisschen, dass die meisten Menschen ja Falten kriegen. Das heißt, ziemlich viele Leute haben eigentlich wenig Chancen, dieser Norm zu genügen. Das würde man zum Beispiel mit Benachteiligung oder Diskriminierung von Alter bezeichnen. Und als aus sozialwissenschaftlicher Perspektive würde dann natürlich zunächst erstmal nahelegen, diese Norm zu hinterfragen und nicht im Grunde die Körper zu verändern, so dass sie dieser Norm wieder entsprechen.
Nun haben wir eben gelernt, diese Norm beruht vielleicht darauf, Herr Schumacher, dass wir nun alle im attraktiven Fortpflanzungsalter auch bleiben und uns darin erhalten. Sehen Sie da auch einen Zusammenhang, so wie Herr Kleine-Gunk das eben erzählt hat?
Also ich denke auf jeden Fall, aber es ist, glaube ich, immer wichtiger für unsere Gesellschaft, wie eingangs erwähnt wurde, wir werden immer älter, wir haben immer mehr ältere Menschen in unserer Gesellschaft und wir müssen unseren Umgang mit älteren Menschen auch überdenken. Also ich denke, es gibt, es ist ein neues Phänomen, es ist etwas, wofür wir, glaube ich, keine traditionellen Konzepte haben, dass wir nun in einer Gesellschaft immer stärker leben werden, in der es sehr viele ältere Menschen gibt. Und wir müssen da wirklich auch grundsätzlich uns Gedanken machen, wie können wir denn das Positive des Alterns stärker herausstellen, wie die vorherige Anruferin zum Beispiel, glaube ich, sehr eindrucksvoll berichtet hat. Und dass wir auch diese engen Grenzen auflösen müssen. Also, dass wir zum Beispiel die Menschen in der Regel mit 65, bald mit 67 einfach in den Ruhestand schicken. Solche Dinge müssen sich ändern. Da müssen wir ganz andere Arbeitswelten schaffen. Und damit können wir auch das Alter attraktiver machen, nämlich dadurch, dass die älteren Menschen eine stärkere, immer stärkere Rolle in unserer gesamten Gesellschaft auch spielen und erhalten bleiben in der Gesellschaft. Und da müssen wir, glaube ich, noch sehr, sehr viel gesellschaftliche Veränderungen auf den Weg bringen.
Ich bleibe noch mal einen Moment bei diesem riesengroßen Markt von Kosmetik und Schönheitsbehandlungen, die es da und Jugendbehandlungen, wie auch immer, die es da gibt. Ist das so ein Versuch, weil man tatsächlich Altern noch nicht gravierend verlangsamen kann, so sich mit diesen Folgen in irgendeiner Form auseinanderzusetzen?
Ich glaube, das hat es einfach immer gegeben. Also das jugendliches Aussehen, auch sich jugendlich zu fühlen, etwas sehr Positives schon immer war in der Menschheitsgeschichte. Ich glaube, das ist ziemlich klar und es hat Kosmetika, hat es im alten Ägypten schon gegeben. Also das ist alles nichts Neues. Aber ich denke, es hat auch immer sehr positive Assoziationen mit hohem Altern gegeben. Also besonders alten Menschen wurde auch immer mit sehr viel Respekt entgegengetreten. Und ich denke, hier müssen wir auch ein Stück weit umdenken, dass wir nicht eine Jugendwahngesellschaft werden, sondern dass wir auch die Menschen integrieren in unsere Gesellschaft.
Frau Schwindler, vielleicht bleiben wir bei diesem Alterns- und Altersbild noch einmal. Es hat auch eine Hörerin geschrieben, die so das Stichwort Reife und Altersweisheit auch nochmal angesprochen hat. In unserer Gesellschaft gesehen, wertgeschätzt oder stehen eher doch andere Assoziationen, die eher in Richtung Jugendlichkeit gehen im Vordergrund?
Also ich denke, man muss es ein bisschen differenzierter betrachten. Also es ist schon so, dass der öffentliche Diskurs über das Thema Altern tendenziell negativ ist. Krankheit, Kosten, individuelle Leiden stehen im Vordergrund. Trotzdem ist es nicht so, dass das alles ist. Zum Beispiel die Kurse, die wir durchgeführt haben mit den Studierenden, da waren durchweg eigentlich, wurden negative und positive Seiten des Alterns diskutiert. Gleichzeitig muss man natürlich auch vorsichtig sein vor einseitig positiven Altersbildern. Also im Grunde in beide Richtungen würde ich zur Differenzierung raten. Aber dennoch ist es so, dass die öffentliche Diskussion von einem relativ negativen Altersbild geprägt ist. Und das ist, muss man immer wieder hinterfragen.
Ein Hörer hat uns geschrieben, Detlef Möse, und der spricht das Stichwort der Kryonisten an, also derer, die sich dann zum Zeitpunkt ihres Todes einfrieren lassen. Und er fragt, wie stehen Sie denn zu dieser menschlichen Tiefkühlkonservierung? Also, das steckt ja, Herr Schumacher, auch dieser Gedanke dahinter, dass es irgendwann mal möglich sein wird, nicht nur ewige Jugend herzustellen, sondern vielleicht auch dem Tod dann nochmal wirklich von der Bahre zu springen.
Also, ich glaube, das ist weitgehend Geschäftemacherei. Es gibt überhaupt keinen Beweis, dass das irgendwie funktionieren wird. Also eine Kryopräservierung von Menschen, ich wäre da sehr, sehr skeptisch. Also ich würde da nicht sehr viel Hoffnung drauf geben. Das sind ziemlich radikale Methoden. Das funktioniert in einigen sehr einfachen biologischen Organismen, also sehr einfachen Einzellern zum Beispiel, die kann man recht gut wegfrieren und dann lebend wieder auftauen. Bei so einem so komplizierten Organismus wie dem Menschen wird das mit Sicherheit nicht funktionieren.
Vielleicht, bitte, Herr Kleine-Gunk.
Also sehe ich genauso. Zum einen glaube ich, biologisch funktioniert es nicht. Zum anderen machen Sie mal das Gedankenexperiment, Sie hätten sich vor 200 Jahren einfrieren lassen und würden dann heute wieder aufgetaut und sollten dann in dieser Gesellschaft leben. Das heißt, vor 200 Jahren, 1813, das waren die napoleonischen Kriege. Da gab es keine Elektrizität, da gab es keinen Fernseher, von Handys, iPhones und so weiter, ganz zu schweigen. Stellen Sie sich vor, da hätte sich jemand einfrieren lassen, selbst wenn es Goethe wäre, und der würde heute in unserer Gesellschaft wieder aufgetaut, der würde sich niemals zurechtfinden. Ja? Und die Gesellschaft entwickelt sich ja noch dynamischer immer. Also ich glaube, dass Kryokonservierung sparen sich die Kosten.
Herr Schumacher, lassen wir uns mal über die Visionen reden. Stichwort Verlangsamung des Alterns. Was ist denn für Sie als Alternsforscher, als Biogerontologe, was ist denn eine Vision? Was ist denn aus Ihrer Sicht denkbar?
Also ich denke, es sind wirklich zwei Dinge, um die es in unserer Forschung geht. Zum einen das Verständnis. Altern ist etwas, das beschäftigt die Menschheit seit Tausenden von Jahren. Jetzt haben wir das erste Mal die wirkliche Chance, die Mechanismen zu verstehen. Und zum anderen wirklich die Möglichkeiten, präventiv einzugreifen. Und ich denke, da gibt es sehr, sehr viele, die Fortschritte sind rasant, die gemacht werden. Und es gibt durchaus jetzt schon Szenarien, wie wie altersbedingte Erkrankungen verhindert werden könnten. Es gibt ganz neue Perspektiven aus der Regeneration von Geweben. Das heißt, dass dass zum Beispiel Organe regeneriert werden können und somit verjüngt werden können, dass die Erhaltung der Organfunktion verbessert werden kann und somit wirklich auch die Funktionsabnahme, die ja das größte Problem während der körperlichen Alterung ist, dass der wirklich entgegengewirkt werden kann.
Also wir haben ja eben schon über Herz-Kreislauf-Erkrankungen gesprochen. Nehmen wir mal so ein Beispiel, Herzinfarkt. Da würden Sie sagen, die Erneuerung zum Beispiel auch eines Herzmuskels oder Teile auch der Herzzellen, das ist durchaus denkbar und in absehbarer Zeit auch machbar.
Durchaus. Also es gibt jetzt schon sehr vielversprechende Forschungsergebnisse aus dem Bereich der Stammzellforschung. Da hat es zum Beispiel letztes Jahr den Nobelpreis auch für gegeben, dass man ganz neue Methoden entwickelt hat, wie zum Beispiel Herzmuskelzellen regeneriert werden können aus anderen Körperzellen. Und es ist da wirklich, da steckt sehr viel Hoffnung drin. Ist natürlich noch ein langer Weg, bis sowas wirklich angewendet werden kann. Aber es ist sehr vielversprechend. Es gibt keine prinzipiellen Gründe dafür, dass das eines Tages nicht klinische Praxis sein wird.
Stichwort Krebserkrankung, auch eine zelluläre Erkrankung. Hat man da mittlerweile auch verstanden, was in den Zellen passiert und welche Möglichkeiten es gibt oder was man lernen kann von den Zellen, die gesund bleiben, auch im Altern?
Ja, also Krebserkrankungen sind unglaublich komplex. Das darf man nicht unterschätzen. Es hat in der Krebstherapie sehr, sehr rasante Fortschritte gegeben, aber und bei einigen Krebsarten sind mittlerweile auch die Heilungschancen sehr gut, also gerade bei Kinderleukämien zum Beispiel. Bei anderen, gerade bei den Krebserkrankungen, die sehr stark dann im Alter auftauchen, da ist es sehr viel komplizierter, da ist auch die Behandlung dann sehr viel schwieriger. Aber es ist durchaus so, Krebsforschung wird sehr, sehr aktiv betrieben. Und natürlich, es gibt immer wieder neue Erkenntnisse, auch Durchbrüche. Aber es ist eine sehr, sehr komplexe Erkrankung. Aber es werden Fortschritte gemacht. Und eines Tages ist es durchaus möglich, dass es vielleicht keinen Krebs mehr geben wird.
Stichwort Demenz, das ist ja auch eben von Herrn Kleine-Gunk angesprochen worden. Wie sehen Sie da die Chancen, dass Wissenschaft irgendwie wann begreift, wie funktioniert Demenz und was kann man dem entgegensetzen?
Demenz ist wiederum eine sehr komplexe Erkrankung, also Alzheimer zum Beispiel. Hier gibt es auch sehr viele Fortschritte, also gerade in der Grundlagenforschung. Es ist natürlich die Hoffnung da, dass es eines Tages man Demenz vollkommen verhindern kann, aber es ist, man beginnt gerade wirklich die Ursachen der Demenzerkrankung zu verstehen und es ist schwierig und es braucht sehr viel Forschung und natürlich Forschung kann nur in dem Rahmen stattfinden, in dem sie auch gefördert wird und in dem es auch indem man investiert in sie. Und bei Demenzerkrankungen sind wir, glaube ich, noch ziemlich am Anfang.
Sie haben ja eben auch gesagt, es ist ein sehr, sehr junger Forschungsbereich, 20 Jahre erst wirklich alt. Das heißt also, da muss man sicherlich auch noch ein Stück Zeit auch einfach mit einplanen.
Selbstverständlich. Auch,
ne? Herr Kleine-Gunk, nach den Nachrichten werden wir ja darüber reden, was heute schon getan werden kann. Denn auch Ihre Gesellschaft steht ja auch dafür, für Prävention und Anti-Aging-Medizin im Sinne von, was kann jeder Einzelne auch tun, wie kann er durch den eigenen Lebenswandel vielleicht auch da etwas verbessern, um diesen Traum von der ewigen Jugend auch in die Tat umzusetzen. Und wir müssen vielleicht nochmal darüber reden, wenn wir tatsächlich irgendwann mal 110, 120 alt werden. Was bedeutet das, Frau Spindler, für unsere Gesellschaft, jeden Einzelnen, für die Familien? Also welche Konsequenzen, auch ethische Konsequenzen, bringt das mit sich? Das nach den Nachrichten mehr, der Traum von der ewigen Jugend, unser Thema heute noch bis 23:30 in der Lebenszeit. Und Sie können gerne weiter anrufen, können uns schreiben. Hier noch einmal die kostenfreie Telefonnummer, unter der Sie uns erreichen. 00 800 44 64 44 64. Und unsere E-Mail-Adresse, vielleicht schreiben Sie uns dann auch mit Ihrer Telefonnummer, dann rufen wir Sie gerne zurück. lebenszeit@dradio.de.
Deutschlandfunk. Lebenszeit.
Wer möchte ewig leben? Unser Thema heute in der Lebenszeit, der Traum von der ewigen Jugend, so haben wir die Sendung überschrieben. Und wir fragen nach, welche Möglichkeiten es denn heute gibt, zum Beispiel Alterungsprozesse, wenn nicht zu stoppen, dann doch zu verlangsamen. Wir haben gelernt, dass seit der Antike Menschen diesen Traum, diese Sehnsucht in sich tragen. Mit folgenden Gästen sind wir heute hier, heute Morgen im Gespräch mit Professor Dr. Bernd Kleine-Gunk. Er ist Präsident der Deutschen Gesellschaft für Prävention und Anti-Aging-Medizin, mit Dr. Björn Schumacher, Biogerontologe an der Uni Köln, Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für Altersforschung, und mit Mone Spindler, Soziologin und Projektbeteiligte am Diskurs Biogerontologie. Da geht es um die ethischen Folgen, auch zum Beispiel der Verlangsamung unseres Alterns. Und Sie können gerne noch mitdiskutieren, anrufen 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer. Oder Sie schreiben uns an lebenszeit@dradio.de. Und am Telefon ist unsere nächste Hörerin, Angelika Hackmann. Frau Hackmann, guten Morgen.
Guten Morgen.
64 Jahre alt, lese ich. Und gibt es diesen Traum ewiger Jugend auch bei Ihnen?
Nein, es ist eine absolute Horrorvision. Also ich muss hinzufügen, mein Mann ist noch mal 20 Jahre älter als ich und wir beide sind knackgesund in jeder Beziehung und aktiv und fit. Also so lässt sich im Prinzip natürlich sehr gut altern und wir beide möchten natürlich wie jeder Mensch ganz gesund bis zum letzten Atemzug bleiben und einfach nur einschlafen. Also das ist ja logisch. Aber, also ich betrachte ein unendliches Altern auch von der Seite von der geistigen Seite. Ich meine, wenn ich mir vorstelle, dass ich mit meinen nächsten 12 Generationen in einer völlig veränderten Umwelt weiterleben müsste, so ist das einfach nur ein einziger Albtraum, ja. Ich meine, wir merken jetzt schon, wir haben sehr, sehr viele Dinge genossen, wahrgenommen, wahrnehmen können und alles, was nachkommt, prüft man natürlich immer ab mit dem, was man schon gehabt hat. Und man sagt dann, ach, nö, es war das letzte Mal besser oder das war damals ja viel besser und ach, das war ja viel schöner, bla bla bla. Und man altert ja auch irgendwie ein bisschen geistig. Ja? Die Freunde sterben weg, die man gehabt hat. Die junge Generation, mit der harmoniert man bis zu einem gewissen Grad. Aber vielleicht kann man eben deren Interessen gar nicht mehr mitverfolgen, weil man nicht in ihrer Zeit groß geworden ist.
Also, Frau Hackmann, vielleicht mal ganz kurz nur einen Punkt an dieser Stelle. Ich würde das gerne mal an Frau Spindler auch weitergeben, was Sie eben gesagt haben, nämlich so dieser Albtraum auch dann mit den nachfolgenden 12 Generationen dann zum Beispiel dann sich irgendwann zu einem Geburtstag oder zu Weihnachten zu treffen. Frau Spindler, wenn Sie sich mit diesen ethischen Folgen auch so von Verlangsamung von Altern und so beschäftigen, gibt es dann auch so diese Vision ewiger Jugend, ewigen Lebens, oder sagen Sie, also das schalten wir von vornherein auch aus, weil wir einfach sagen, das wird sowieso nie erreicht werden?
Also die Frage danach, was es für Folgen hätte, wenn wir sehr viel länger leben würden, egal ob jetzt wahnsinnig viel länger oder vielleicht 20, 30 Jahre, das ist natürlich eine ganz wichtige Frage. Das ist die eine Frage, welche Folgen hätte es eigentlich? Das ist eine ziemlich schwierige Frage.
Das hat Frau Hackmann ja eben schon so ein bisschen angedeutet, was für familiäre Folgen das möglicherweise auch hat.
Genau. Und die zweite Frage ist dann, wie man diese Folgen eigentlich bewertet. Und wenn ich mir so die ganze Diskussion anschaue in der ethischen und sozialwissenschaftlichen Literatur darüber, findet man fast zu jedem Szenario, das man entwirft, Pro und Contra. Jetzt würde man sicher jemanden finden, der sagen würde, Mensch, das wäre doch total toll mit 12 Generationen zusammen. Und das ist ein bisschen das Schwierige an diesen Argumenten, dass das natürlich im Detail dann nochmal, dass man das nicht über einen Kamm scheren kann. Genauso manche Leute sagen, gut, wenn ich länger leben würde, dann hätte ich ja viel mehr Zeit, um ganz neue Projekte zu machen, was ich alles machen könnte. Andere Leute sagen, oh Gott, unser Lebenszyklus, der würde dadurch total durcheinander kommen. Ich wüsste gar nicht. Das ist eine ganz schwierige ethische Diskussion, wo wir am Anfang stehen und vermutlich zu ziemlich unterschiedlichen Lösungen kommen.
Herr Kleine Gunk, Sie haben sich ja mit dieser Suche nach der Unsterblichkeit befasst, auch in einem Buch. Ich habe zu Beginn der Sendung auch schon gesagt. Und Sie haben auch erzählt und beschreiben das ja auch, dass das wirklich ein sehr, sehr alter Menschheitstraum auch ist. Aber haben wir uns und haben sich die Menschen tatsächlich irgendwann mal ganz konkret, wie das auch Frau Hackmann gerade gemacht, mit den Folgen auch solch einer Vision auseinandergesetzt? Oder tut man das dann doch eher beiseite?
Ja gut, ewiges Leben ist sicherlich problematisch, ne? Also Ewigkeit ist schon eine verdammt lange Zeit, also vor allen Dingen zum Ende hin zieht sich dann ja auch. Trotzdem muss man sagen, diese Voraussagen, ich will gar nicht so alt werden, treffen ja meistens Leute, die ziemlich jung sind. Also ich weiß es von meinem eigenen Vater, der hat mit 50 auch immer gesagt, älter als 80 wollte er nicht werden. Inzwischen ist er 91 und lebt immer noch gerne. Und auch die Aussagen vorhin, 100, ist das nicht eher ein Albtraum, und so, die Leute wollen gar nicht so alt werden. Fragen Sie die 90-Jährigen, ob sie morgen sterben wollen. Die meisten sagen nein. Das heißt also, das ist schon immer eine Frage, von welchem Standpunkt aus treffe ich solche Aussagen.
Nun haben wir ja eben von Frau Hackmann auch gehört, dass sie gesagt hat, ja, also bis zum letzten Atemzug gesund bleiben und dann einfach einschlafen. Ein großer, sage ich jetzt auch mal, Traum von uns Menschen, aber leider, das haben wir eben auch gehört, ist das natürlich nicht wirklich immer die Realität. Ja, vielleicht sogar im Gegenteil.
Unsere Vision mit 100 gesund in die Kiste. Aber daran muss man auch arbeiten. Das heißt also, Anti-Aging-Medizin geht ja nicht nur darum, sozusagen älter zu werden, sondern auch um das, was wir so Kompression von Morbidität ist der Fachbegriff. Ne? Das heißt also, sicherlich werden wir Altern und Tod nicht abschaffen können auch. Aber und gerade wir wissen, dass dem Sterben eben doch häufig eine längere Zeit auch von chronischer Erkrankung und so weiter vorangeht. Und diese Phase möglichst eng zu halten, möglichst zu komprimieren, das ist zum Beispiel auch durchaus ein Ziel von Anti-Aging-Medizin.
Frau Hackmann, herzlichen Dank für Ihren Anruf. André Gerhardt ist in der Leitung. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja, was ist Ihre Meinung zum Thema der Traum von der ewigen Jugend oder zumindest der Chance, vielleicht gesund länger zu leben und erst viel später alt zu werden?
Ja, Sie haben es ja nicht anmoderiert. Ich bin Familienvater von 4 Kindern mit meiner einzigen und ersten Ehefrau. Vor 31 Jahren haben wir uns vor dem Traualtar im Erzgebirge das Jawort gegeben. Und ich habe Großeltern, die, mein Opa ist mit 98 verstorben, vor ca. 2-3 Jahren. Meine Oma hat vor 2 Wochen ihren 101. Geburtstag gefeiert. Also Jahrgang 1912. Ja, und da ich... meine Opa und Oma haben einen Bauernhof. Ich durfte in der Kindheit häufig mit auf dem Bauernhof sein, mit meinen Brüdern. und habe das Leben damals schon meiner Großeltern kennengelernt. Und wichtig ist, sie sind evangelische Christen mit voller Überzeugung, glauben also felsenfest an ein Leben nach dem Tode, so wie ich und meine Familie auch. Und sie hatten relativ bescheidene Verhältnisse und haben trotzdem fröhlich gelebt auf dem kleinen Bauernhof, haben die Freizeit genossen, besonders sonntags.
Herr Gerhard, Entschuldigung.
Kurz gesagt, es ist also für Sie nie ein Problem gewesen, 80, 90, 95 zu werden. Sie waren beide nicht dement. Meine Oma ist nach wie vor geistig, psychisch topfit. Sie kann noch lachen und lacht auch, wenn ich sie besuche.
Herr Gerhard, ich muss einen Punkt machen, weil wir natürlich auch noch viele weitere Hörer haben, die uns geschrieben haben. Das, was Sie ja gesagt haben, das ist ja auch ganz wichtig. Wir haben es am Anfang der Sendung nur kurz angesprochen. Das ist, dass natürlich so ein Stück der Glaube auch hilft, diese Vergänglichkeit auch zu akzeptieren und vielleicht diesen Traum von ewiger Jugend und dass man nun 130 oder sowas alt werden wird, dass man diesen Traum vielleicht gar nicht so hat. Frau Spindler, vielleicht aus Ihrer Sicht, ist Religion da auch ein Ausweg, sagen wir mal, dieses Altern und vielleicht auch die eigene Vergänglichkeit irgendwann zu akzeptieren?
Also ich denke, dass insgesamt die Frage nach dem Alter ganz, ganz tiefe anthropologische und auch religiöse Themen betrifft. Das ist sehr verwoben. Also
Und da kann Religion durchaus auch eine Möglichkeit sein, damit um... Herr Kleine-Gung, Sie wollten kurz noch was ergänzen?
Also ich glaube schon, ich meine, auch Atheisten werden alt. Also insofern muss man nicht im klassischen Sinne religiös sein. Aber ich glaube, ein Lebensziel zu haben, einen Sinn seines Daseins in der Welt zu sehen, das ist sicherlich etwas, was Leute am Leben hält, auch im Alter. Umgekehrt dieses Gefühl, nicht mehr nützlich zu sein, eigentlich sozusagen jetzt nur noch... pflegerisch verwaltet zu werden auch und auf seinen Tod hinzuleben und keinen Sinn mehr zu haben, das ist sicherlich etwas, was altern lässt und was auch zum Beispiel durchaus eine Demenz begünstigt.
Thomas Gröger hat uns geschrieben und er sagt, nun lassen Sie uns doch mal über den Stand der Forschung auch wirklich reden. Was ist in Zukunft so ganz konkret zu erwarten? Was kann man selber tun, um vielleicht Altern auch zu verlangsamen? Stand der Forschung, Herr Schumacher, vielleicht zunächst mal aus Ihrer Sicht. Was ist in absehbarer Zeit für Menschen, die 30, 40, 50 sind, was ist wirklich konkret zu erwarten?
Also konkret zu erwarten ist sicher, dass sich die Therapien verbessern werden, dass gerade in der regenerativen Medizin, das heißt in der Wiederherstellung von Geweben, sehr, sehr viel tun wird. Konkrete Jahreszahlen auf solche Vorhersagen, auf solche Erwartungen zu münzen, ist sicher nicht angebracht, weil es Forschung machen wir deshalb, weil wir noch nicht wissen, was das Ergebnis ist. Deswegen kann man da immer, muss man da vorsichtig sein. Aber es ist sicher, wir sind sicher auf einem sehr guten Weg dahin, dass die Gewebserhaltung sehr viel verbessert wird, dass gerade zum Beispiel, wenn es um kardiovaskuläre Erkrankungen gibt, also Herzinfarkt, Schlaganfall, da gibt es sehr, sehr große Fortschritte, gerade in der Verhinderung. Das hat auch zum Teil mit Lebensstil zu tun, dass wir natürlich wissen, ein gesunder Lebensstil kann einige Erkrankungen verhindern, was man in sehr vielen Tieren beobachtet hat, ist, dass zum Beispiel eine Reduktion der Nahrungsaufnahme sich positiv auswirken kann auf die Lebensverlängerung. Ob das beim Menschen so ist, da muss man abwarten. Aber derzeit ist es sicher, kann man mit Sicherheit sagen, dass wir ja eher ein Überfettungsproblem haben, was dann auch zu Diabetes in der Alterung führt.
Aber Herr Schumacher, da wären wir natürlich wieder beim Thema Lebensqualität. Ja. Wenn ich also jetzt nur noch Diät lebe, ob das tatsächlich und werde dann 2 Jahre älter, ob das wirklich dann das Ziel auch sein sollte. Herr Kleine-Gung, aus Ihrer Sicht, was kann, das ist ja das, was Herr Gröger auch wissen möchte, was ist Stand der Forschung, was kann heute getan werden, was kann Medizin heute, was kann der Einzelne heute tun?
Also man kann jetzt schon eine ganze Menge tun, ohne dass man jetzt auf das Zeitalter der regenerativen Medizin, Stammzelltechnologie und so weiter wartet. Das wird sicherlich neue Perspektiven eröffnen, aber man kann jetzt schon eine ganze Menge tun. Das fängt beim Lebensstil an. Das sind relativ einfache Faktoren. Nicht rauchen, Übergewicht vermeiden, Gemüse aufessen, sich ausreichend bewegen. Hat uns die Oma auch schon alles gesagt, ist aber trotzdem erstmal die Basis von Anti-Aging-Medizin. Nächster Schritt, gezielte Supplementierung. Wir wissen, dass nach so einem langen Winter, wie wir ihn jetzt hatten, 2/3 der Deutschen einen Vitamin-D-Mangel zum Beispiel haben. Das wirkt sich nicht nur auf die Osteoporose aus, sondern auf viele andere Dinge auch. Kann ich ganz, ganz einfach eigentlich ersetzen. Hormonelle Therapien. Wir wissen, dass Hormonmangel auch ein Alterungsfaktor ist. Das heißt, ich kann sowohl bei Frauen als auch bei Männern Hormonersatztherapien machen. Das muss vom Arzt gemacht werden.
Und umstritten.
Gibt jetzt wieder eine Renaissance der Hormonersatztherapie, muss individuell adjustiert werden. Brauchst einen Arzt, sollte keiner selber machen. Aber ist tatsächlich auch eine Anti-Aging-Medizin, wenn sie richtig angewandt wird auch. Ich kann pharmakologisch jetzt schon mit ganz minimalen Dingen eigentlich eine Menge erreichen. Wir haben über allgemeine Alterungsfaktoren gesprochen. Silent Inflammation, chronisch niederschwellige Entzündungsprozesse scheinen tatsächlich auch ein Alterungsprozess zu sein. Das kriege ich mit einer Babyaspirin hin. 100 Milligramm Aspirin pro Tag, wenn Sie es vom Magen her vertragen, reguliert diese Entzündungsprozesse herunter auch. Ganz einfache Maßnahme, sehr, sehr preiswert. Also Anti-Aging-Medizin muss auch nicht immer teuer sein. Dieses Image hat es ja teilweise auch. Und wie gesagt, einfache Maßnahmen, Kalorienrestriktionen offensichtlich, weniger essen heißt länger leben, muss nicht unbedingt immer eine Einbuße nur von Lebensqualität sein. Langfristig fühlen sich die, die schlank sind, meistens doch besser als die, die übergewichtig sind.
Frau Spindler, ich glaube, Sie wollten was ergänzen.
Die Anti-Aging-Medizin hat ja in Deutschland nochmal einen anderen Verlauf genommen als in den USA. Und was vielleicht auch ein Unterschied ist, also ich glaube, in den USA würde man wahrscheinlich keinen biologischen Altersforscher und einen Anti-Aging-Mediziner an einen Tisch bekommen, ohne dass sie sich ganz schön in die Haare bekommen würden. Da gab es nämlich vor einigen Jahren einen richtig großen Knall und die biologischen Altersforscher haben gesagt, Moment, die Anti-Aging-Medizin, die macht hier zu Kapital, was wir erst erforschen werden und bringt damit das ganze Feld vielleicht in Verruf. Ist die Situation in Deutschland anders?
Ja.
Was sagt der Biogerontologe?
Wir können uns sehr gut unterhalten.
Okay. Gleichzeitig haben aber auch Hörer sich auch gemeldet. Maria Förster zum Beispiel, da geht es um irgendein Produkt, das nun die Gehirnzellen erneuern soll. Das ist ja ein riesengroßer Markt, der da auch gibt, Herr Schumacher. Was kann man da, wem kann man da wie vertrauen und wo geht es wahrscheinlich oder geht es in erster Linie tatsächlich um Profit und Geld verdienen?
Also da muss man wirklich sehr, sehr vorsichtig sein. Also Nervenzellen zu regenerieren, ist ein aktives Forschungsfeld, was aber noch weit von der praktischen Anwendung entfernt ist. Man muss da sehr vorsichtig sein. Es ist ja glücklicherweise so, dass solche Produkte, die wirklich einen Wirkmechanismus haben, bei uns in Deutschland zugelassen werden müssen. Und da kann man dann natürlich darauf vertrauen, dass man mit Arzt oder Apotheker auch sprechen kann, ob jetzt bestimmte Produkte genommen werden sollten oder nicht. Es gibt extrem viele Produkte, die gepriesen werden, dass sie irgendwelche Anti-Aging-Funktionen haben. Die kann man, glaube ich, getrost beiseite lassen. Es ist noch nicht mal klar, ob zum Beispiel in den USA zum Beispiel ist es sehr populär, dass man sich mit irgendwelchen, mit massenhaft Vitaminpräparaten vollstopft. Das sollte man, glaube ich, erlassen. Einen gesunden Lebensstil, wie das hier auch schon gesagt wurde, gesunde Ernährung ist vollkommen
Bewegung, Sport haben wir eben gehört.
Sehr viel besser als irgendwelche Präparate zu sich zu nehmen, von denen man nicht weiß, was sie machen.
Unsere nächste Hörerin, Annette Mehns, hat uns geschrieben und sie greift nochmal das Stichwort auf, wie gehen wir eigentlich mit Alter um? Und sie sagt, ich bin 49 Jahre alt und finde meine grauen Haare ebenso schön wie die zunehmende Gelassenheit. Leider wird einem von den Medien, der Werbung, auch von den Krankenkassen die Freude am Altern genommen, weil man ständig unter Druck gesetzt wird, auch mit 50 immer noch knackig und jung auszusehen. Frau Spindler, ändert sich an diesem Bild, an diesem Druck, sage ich jetzt mal etwas? Also ist unsere Gesellschaft auch dadurch, dass viele älter werden, auch dass unsere Gesellschaft insgesamt natürlich auch älter wird, dass wir das Alter eher akzeptieren, dass wir diesen Druck in Richtung Jugendlichkeit rausnehmen?
Das ist eine spannende Frage und da bin ich auch sehr gespannt, was in den nächsten Jahren passieren wird. Also momentan würde ich eher denken, dass der Druck steigt, eben sich gesund zu halten mit allen Vor- und Nachteilen. Aber ich glaube, jetzt an dieser Körpernorm hat sich bisher noch nicht so viel verändert.
Sibylle Maaßen hat uns geschrieben und sie bezieht sich auf das, Herr Kleine-Gunk, was Sie eben gesagt haben, nämlich, dass jedes zweite ab dem Jahr 2000 geborene Mädchen heute 100 Jahre alt wird. Und sie sagt, das wage ich zu bezweifeln. Und sie tut das dann auch mit Blick auf immer mehr übergewichtige oder junge Leute, die sich kaum mehr bewegen, ständig am Computer sitzen oder vor dem Fernseher sitzen und dass die Zivilisationskrankheiten doch eher im Gegenteil deutlich zugenommen haben. Also eine sehr optimistische Prognose eben, wenn man sich das Verhalten dann und die Lebensweise auch der Jugend anschaut, vieler Jugendlicher?
Ja, diese Einwände gibt's und die sind auch nicht vom Tisch zu fegen auch. Insgesamt sehen wir trotz Zunahme Zivilisationskrankheiten und so weiter, dass die allgemeine Zunahme der Lebenserwartung weiter nach oben geht. Das ist ein Trend, den wir seit 150 Jahren haben, der ist auch immer noch ungebrochen. Es gibt in der Tat nicht wenige Epidemiologen, die sagen, wenn wir uns jetzt Übergewicht bei Kindern ansehen und so weiter, dann wird das wahrscheinlich die Kurve irgendwann abflachen. Aber zurzeit, wie gesagt, sehen wir noch nicht wirklich statistisch, dass wir eine Abflachung der Lebenserwartung haben. Also ich halte mal weiter an der Prognose 100 Jahre als durchschnittliche Lebenserwartung fest.
Sebastian Arndt hat uns geschrieben aus Bocholt und da geht's um diese einzelnen Lebensstufen und Lebensabschnitte, die wir ja eben auch schon angesprochen haben. Und er sagt, dass für ihn die Bedingung eines gesunden Lebens auch ist, dass man sich von einzelnen Lebensphasen auch verabschieden kann. Herr Schumacher, vielleicht als Biologe eine etwas schwierige Frage, aber diese mentale Zufriedenheit, wie wichtig ist die auch, wenn es darum geht, möglichst gesund alt zu werden?
Die ist natürlich enorm wichtig. Also und Lebensphasen lassen sich natürlich unterscheiden und auch individuell leben. Und natürlich gibt es Lebensphasen wie Kindheit, Erwachsenenalter, das postreproduktive Alter, also das Alter, nachdem man seine Kinder bekommen hat. Und diese Lebensabschnitte sind natürlich ganz wichtig. Und es ist in der Tat so, dass auch die einerseits das individuelle Leben des Lebensabschnittes wichtig ist, als auch, dass die Lebensabschnitte ja Bedeutung haben. Also zum Beispiel ist es ja nicht umsonst so, dass Frauen älter werden als Männer im Durchschnitt. Das hat biologische Ursachen. Das ist nicht nur bei Menschen so, das ist bei den meisten Tierarten so. Es gibt da offenbar wirklich auch einen positiven Effekt, den ältere Frauen auf die Nachkommenschaft haben. Also diese Lebensabschnitte sind ganz wichtig und sie aktiv zu leben ist natürlich sehr, sehr bedeutsam.
Frau Spindler.
Ich denke, was noch hinzuzufügen ist, ist, dass gesund alt werden nicht nur von gesunder Lebensführung abhängt und auch nicht nur von mentalen Sachen und so weiter, sondern dass man auch ganz klar sieht, dass die gesunde Lebenserwartung in Deutschland sehr unterschiedlich verteilt ist. Menschen aus sozioökonomisch niedrigeren Schichten leben merklich kürzer und auch kränker als besser ausgebildete und wohlhabendere Schichten. Das heißt, wenn wir die gesunde Lebenserwartung verlängern wollen, sind vor allem auch gesellschaftspolitische Maßnahmen gefordert und nicht nur Eigenverantwortung und medizinische Programme.
Es hat uns geschrieben, auch ein Hörer, der sagt, es ist wichtig, dass es den Menschen in jeder Lebenszeit gut geht. Und da passt ein Anruf, denke ich mir, ganz gut zu, nämlich die Diskussion, wirklich vielleicht das Altern immer weiter nach hinten zu schieben, die würde doch vor allen Dingen von Jüngeren geführt. Man solle doch nur mal in die Altenheime gehen und sehen, wie da die alten Menschen rumhocken. Also ist eine Konsequenz auch, wenn wir tatsächlich es irgendwann schaffen, älter zu werden, dass wir uns um alte Menschen, der kleine Gunk, vielleicht mehr kümmern, als das bisher auch der Fall ist. Denn mit Mitte 80 vielleicht irgendwo im Altersheim rumsitzend, kaum wissend, was man da den ganzen Tag über tut, ist wahrscheinlich keine wirklich so spannende Perspektive.
Das ist sicher richtig. Ich sehe es aber nicht so einseitig. Also selbst in Altersheimen gibt es inzwischen doch Bemühungen, Leute nicht nur sozusagen abzufüttern, sondern auch mit Gruppenarbeit mental aktiv zu halten und so weiter. Und insgesamt, glaube ich, ändert sich das Bild des Alterns. Also so negativ wird es nicht bewertet, auch soziologisch nicht mehr. Also vor Jahren war die Diskussion, Alte finden keinen Arbeitsplatz mehr. Ältere Arbeitnehmer werden wieder gesucht, auch als Spezialisten. Und kleine Geschichte, ich bin großer Fußballfan. Ich weiß, als damals Bayern München Jupp Heynckes angestellt hat als Trainer, haben viele gesagt, Mensch, so einen alten Sack macht ihr noch zum Trainer von einem Spitzenverein. Der hat die beste Saison überhaupt hingelegt und ist der erfolgreichste Trainer schlechthin. Also ich glaube, auch ein Beispiel dafür, dass Altern auch inzwischen nicht nur negativ gesehen wird.
Herr Schumacher, wird sich da was tun? Also, dass wir vielleicht auch eher bereit sind, selbst wenn wir später und gesünder und länger alt sein werden, dass sich da auch was an unserem Altersbild verändert?
Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist ein sehr gutes Beispiel, dass es wirklich ja Menschen gibt in unserer Gesellschaft, die in hohem Alter noch sehr, sehr viel beitragen und sehr aktiv sind und vor denen wir auch Respekt haben. Ja, also ob er nun Trainer in Bayern München ist oder Schriftsteller, die noch in hohem Alter fantastische Beiträge leisten. Und ich glaube, so wird sich auch unser Bild des Alterns immer weiter verändern. Wir dürfen nur nicht die gesamte Breite der Gesellschaft weiterhin einfach abschieben in Altersheime und sozusagen sie nicht mehr aktiv teilhaben lassen. Und ich glaube, da muss sich noch viel ändern. Aber ich glaube, es gibt sehr viele positive Beispiele dafür und das müssen wir natürlich weiter vorantreiben.
Vielleicht wird sich natürlich das Bild des Alterns auch nochmal verändern, wenn wir länger gesund altern. Und das Stichwort Gebrechlichkeit, da sind wir wieder beim Beginn der Sendung. Da scheinen anscheinend ja auch die größten Ängste auch von uns Menschen auch insgesamt zu liegen, weil wir uns alle nicht vorstellen können, was das dann wirklich auch für uns dann auch im Alter bedeutet. Das war die Lebenszeit am Freitagvormittag mit dem Thema Der Traum von der ewigen Jugend mit Mone Spindler, mit Dr. Björn Schumacher und mit Professor Dr. Bernd Kleine-Gunk. Ich danke Ihnen für viele, viele E-Mails, für viele Anrufe. Nach den Nachrichten geht es hier weiter, wie gewohnt, mit der Sendung Umwelt und Verbraucher. Wie gesagt, das war die Lebenszeit am Freitagvormittag. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Röhl.